Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, dem Borussia Podcast der Rheinischen Post. Ihr hört zwei Stimmen, die sich tagtäglich, außer wenn wir ab und zu mal frei haben, mit diesem Verein beschäftigen. Das ist zum einen mein Kollege Carsten Kellermann, der einmal Hallo sagen kann.
Ja, hallo, willkommen im Podcast.
Und das ist meine Stimme. Ich bin Yannick Sorgatz, ebenfalls Borussia-Reporter bei der Rheinischen Post. Und Carsten, es erwarten unsere Hörer wieder unglaublich viele Themen, was nicht daran liegt, dass wir sie uns aus den Fingern saugen, weil sie uns geradezu zufliegen. Das liegt auch an einem Spiel bei Bayer Leverkusen, das Borussia 0-4 verloren hat, das nicht nur sportlich, sondern eben auch personell einiges zu bieten hatte.
Viele Gegentore, viele Verletzte, insgesamt ein ganz, ganz schwieriger Abend für Borussia. Und ja, wir schauen dann natürlich auch auf das Transferfenster, was mit vielen Verletzten auch nochmal angeheizt wird. Unter anderem hat es Markus Thuram erwischt. Dennis Zakaria ist ein Thema. Wir ordnen ein bisschen ein, wie die Situation bei den beiden ist und schauen dann nach Berlin. Im Übrigen war ich dort tatsächlich beim ersten Spiel der Gladbacher, das es jemals dort gab, 2001, Pokal-Halbfinale, live vor Ort und musste ziemlich lange warten, bis 23.07 Uhr Ronny Nicol den letzten Elfmeter dieses verlorenen Elfmeterschießens ins Gladbacher Tor schickte.
Ja, lang ist's her. Erinnert sich auch unser Gast Daniel Rosbach sicherlich noch an, der dann etwas jünger noch war. Jetzt ist er Journalist bei der Lausitzer Rundschau in Cottbus, aber hat sein Herz an Union Berlin verloren, ist da im Podcast Textilvergehen aktiv und wird mit uns ausführlich sprechen über das, was Union bewegt, was die Leute rund um Union bewegt und wie man eben bei Union auch Borussia sieht. Und wir beenden den Podcast in guter Tradition mit unserem Aufstellungstipp.
Und der ist schwierig.
Der ist schwierig aufgrund dessen, was eben davor kommt. Und bei allem, was nun kommt, wünschen wir euch ganz viel Spaß.
Ja, Yannick, wir waren zusammen im Stadion in Leverkusen, haben natürlich mit dem gebührenden Corona-Abstand dort auf der Tribüne gesessen und waren, glaube ich, beide ziemlich überrascht über das, was sich dann da zugetragen hat, weil wir hatten kaum die Laptops aufgeklappt, da lag Gladbach schon 0-2 hinten, die ersten beiden Leverkusener Schüsse im Tor, am Ende dann ein 0-4 und wenn ich mir so unsere Tipps angucke, belegen die doch deutlich, dass wir offenbar gar keine Ahnung haben. Wir haben beide, ich habe 2-2 getippt, immerhin die Torzahl richtig. Du hattest auf einen Gladbacher Sieg getippt. Davon war Gladbach aber ja eigentlich schon nach wie viel, 3 Minuten?
Ja, ich habe 2-1 für Gladbach getippt, das hatte sich nach 8 Minuten erledigt.
Genau, so und Jan Sommer mit dem unglücklichen Eigentor, das kann man, glaube ich, als unglücklich bezeichnen. Dann
Gibt es glückliche Eigentore?
Das ist die Frage. Ja, es gibt so Eigentore, die sicherlich ein bisschen anders forciert sind, sagen wir es mal so. Aber dann der Schick durfte ja machen, was er wollte. Und dann hat einen schicken Schuss gemacht und war irgendwie, lief alles gegen Gladbach. Benzebaini fälschte das dritte Tor ab und beim vierten, 3 Minuten vor Schluss, dann schloss sich der Kreis. Jan Sommer lässt den Ball dann doch noch ins Netz rollen, obwohl er dran war. Also insgesamt alles ziemlich düster, was dort passiert ist. Und zudem kamen dann noch die ganzen Verletzten, 5 und mussten raus. Wir wissen jetzt schon, Stevie Leiner hat einen Knöchelbruch. Markus Thuram wird auch länger ausfallen, obwohl noch nicht klar ist, was er genau hat am Seitenband und im Knie. Und ja, insgesamt würde ich mal sagen, die Reise war aber richtig lohnend in negativer Hinsicht.
Ich glaube, wir müssen hart trennen jetzt zwischen dem Sportlichen und dem Personellen, weil sonst wissen wir gar nicht, wo wir anfangen sollen, bei dem, was da alles los war. Also es war ja ein richtiges Murphy-Spiel. Alles, was schief ging, ist schief gegangen. Max Eberl hat das wortwörtlich auch so gesagt und so war es ja wirklich. Also ich weiß gar nicht, was überhaupt nicht schief gegangen ist in diesem Spiel. Wir können ja vielleicht am Ende nochmal was suchen, aber lass uns doch mit dem Sportlichen beginnen. Du hast es gerade schon skizziert, dass es ja auch richtig schlecht einfach losging mit den 2 frühen Gegentoren. Ich bin noch nicht drauf gekommen, wann es mal ein 0-2 nach 8 Minuten gab. Ich habe eins gefunden nach 11 Minuten gegen den FC Bayern. Im März 2019 war das. Aber ja, sicherlich hat es schon mal gegeben, vielleicht auch nicht. Obda hat da bislang auch nicht ausgeholfen. Aber jetzt stellt sich die Frage und geht in Richtung Huhn-Ei-Frage. Hatte Borussia eigentlich einen besseren Plan und wäre sie auch willens gewesen, den so umzusetzen wie gegen Bayern? Oder waren dann halt diese 2 Gegentore auch irgendwie der berühmte Stecker, der gezogen war?
Ja, sag mal so. Natürlich haben diese beiden Gegentore den Plan komplett auf den Kopf gestellt. Das ist klar. Also dann rennt man ja gleich am Rückstand hinterher gegen eine Mannschaft, die mit den unglaublich vielen schnellen Spielern vorne super kontern kann. Das ist natürlich sozusagen der Antiplan gewesen, der dann eingetreten ist. Aber es spricht ja nichts dagegen. Und wir erinnern uns da auch nochmal zurück. 2017 lag Leverkusen auch 2-0 vorn. Und dann hat Gladbach das Spiel noch gedreht. Damals Doppelpack Lars Stindl und Raphael 3-2 gewonnen. Also es geht auch anders, würde ich mal sagen. Und es fehlte einfach, und das hat Adi Hütter ja auch dann ganz klar gesagt, auch er hat es in der Pressekonferenz ja nun klar voneinander getrennt, dass eben dieses Verletzungspech und zum anderen, sagen wir mal, die fußballerische Problematik, die auf dem Platz stattgefunden hat, die ich auch wirklich trennen würde von den Verletzungen, weil einfach gar nichts funktioniert hat von dem, was man gegen die Bayern gesehen hat. Da haben wir ja noch das Mittelfeldpressing hervorgehoben. Es wurde versucht, hat aber gar nicht funktioniert. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann bist du natürlich nach hinten hin offen. Weswegen Leverkusen ja, wenn man ehrlich ist, mit dem 4-0 noch ein bisschen underperformed hat. Große Chancen noch, gerade Patrick Schick. Ja, und insgesamt hat Gladbach es einfach überhaupt nicht geschafft, in diesem Spiel anzukommen. Natürlich befeuert durch die beiden frühen Gegentore, aber es waren ja dann auch noch 80 Minuten Zeit und da so ein Spiel dann ja noch eine Nachspielzeit hat, war ja im Prinzip fast noch 90 Minuten Zeit, das Ding zu drehen. Und wenn der eine in 10 Minuten 2 Tore machen kann, kann der andere das ja theoretisch auch.
Ja, und das ist dann auch so eine Frage der Haltung, Einstellung, wie auch immer. Lars Stindl hat es ja ein bisschen so genannt, dass man sich womöglich auch etwas ausgeruht hat auf all dem Lob nach dem 1:1 gegen Bayern. Ich hätte fast gesagt nach dem Sieg gegen Bayern, aber so hat es sich ja auch ein bisschen angefühlt. Und du hast es richtig gesagt, man könnte ja auch sagen, okay, jetzt steht es 0-2, dann wir wollten das Spiel eh 2-3-0 gewinnen, dann fangen wir jetzt damit an und holen am Ende wenigstens noch einen Punkt. Und das strahlte Borussia jetzt so gar nicht aus in dieser ersten Halbzeit, hat dann aber ja doch, das hat mich ein bisschen erinnert an Florenz auch damals, einen Elfmeter kurz vor der Pause bekommen, nach einem wirklich verkorksten Start. Das wäre die Chance gewesen zum Anschlusstreffer und Gerardo Seoane, Leverkusens Trainer, hat gesagt, ja, das hätte der Moment sein können, also wo das Spiel dann auch noch in die andere Richtung kippt. Es war dann der Schlüsselmoment für Leverkusen auch, weil dann irgendwie so, ja, man das Gefühl hatte, oh Gott, also jetzt verschießt Lars Stindl den Elfmeter, wie soll es denn hier noch was geben? Aber der Moment war da, er wurde auch nicht genutzt, was dann wiederum auch sehr konsequent war von Borussia. Das kann man ihr wenigstens nachsagen. Sie war dann auch in dem Sinne konsequent und ließ auch diese Chance liegen. Ja, glaubst du, dass dieses 1:2 noch was hätte ändern können? Also natürlich theoretisch immer, aber dass das so eine Initialzündung dann gewesen wäre und es aber dann, ne, frei nach Murphy dann das nächste war, was schiefgegangen ist?
Ja, man kann ja das Glück auch ändern oder das Schicksal auch ein bisschen ändern, indem man einfach was dagegen tut, was passiert. Es ist ja nun bekannt, dass Leverkusen auch eine Mannschaft ist, die sich gerne mal von Negativerlebnissen runterziehen lässt. Gladbach hingegen kann sich dann auch, und du hast Florenz angesprochen, da war das ja nun definitiv der Fall, kurz drumherum wäre ja auch das Leverkusen-Spiel. Also Gladbach kann sich auch an positiven Erlebnissen dann berauschen. Dafür ist dann einfach auch die Qualität in der Mannschaft da. Und kurz nach der Pause gab es dann ja auch die Chance von Flo Neuhaus. Und da kann man sich dann ja schon irgendwo relativ fantasievoll ausmalen, wenn da dann das 1:2 gefallen wäre, kurz vor der Pause. Das wäre dann ja auch noch so ein psychologisch wichtiger Moment. Jetzt hört man fast schon die 3 Euro im Phrasenschwein klimpern, aber es ist nun mal so. Und wenn dann der Ausgleich kurz nach der Pause fällt, dann glaube ich schon, dass der psychologische Vorteil dann auf Seiten der Gladbacher gewesen wäre. Aber dieser Elfmeter war, und das hat ja Lars Stindl auch gesagt, der passte einfach zum Tag. Der war eigentlich, hat er den gut geschossen, denn genauso hat er ja auch vorher schon mal gegen Radetzky, und zwar im letzten Spiel in Leverkusen, auch getroffen. Einfach so mehr oder weniger mittig oder ein bisschen rechts versetzt mittig geschossen. Nur dummerweise hat der Radetzky sich das gemerkt und ist dann eben dahin gesprungen, wo der Ball war. Und der Ball war dann eben nicht im Tor. Ja, also insgesamt alles ziemlich dumm gelaufen. Und Lars Stindl, fand ich, hat eine richtig gute Analyse gemacht, hat auch gar keinen Ausreden gesucht, sondern hat ganz einfach gesagt, so können wir hier nicht auftreten. Und wenn wir so auftreten, dann kriegen wir auch richtig einen auf die Nuss von so einer Mannschaft.
Du hast es gesagt, sich an sich selbst berauschen und dann hochziehen. Das ist ja so das, was gefehlt hat. Also Borussia braucht immer eine gewisse Vorlage, um das zu können. Vielleicht dann auch auf Kosten des Gegners, der ihr diese Vorlage gibt. Aber was auch Lars Stindl dann in seiner Analyse gefordert hat, ist ja, in so ein Spiel zu gehen, einfach und in der Lage zu sein, sich von vornherein zu berauschen. Also, dass das einfach der Grund, die Grundhaltung, der Grundstatus der Mannschaft ist. Das war gegen Bayern tatsächlich so. Da ist man genau so rausgekommen, wie man eigentlich immer rauskommen möchte, aus der Kabine und in ein Spiel starten. Und ja, Leverkusen war ja wirklich das exakte Gegenteil, weshalb, ja, Adi Hütter hat von zwei Gesichtern gesprochen. Wir haben das auch gesagt. Du hast so geschrieben, dass jetzt Adi Hütter Borussias dunkle Seite kennengelernt hat. Die ja, da muss man jetzt gar nicht auf Marco Rose blicken. Das ist jetzt kein Problem der letzten Saison nur, sondern eines, das eigentlich oder mit dem jeder Trainer der erfolgreichen Gladbacher Moderne zu kämpfen hatte. Das vereint sie alle. Dass es immer wieder Spiele wie dieses gibt. Und das auch in wirklich unschöner Regelmäßigkeit.
Ja, also ich meine, es ist ja auch eigentlich in der Gladbacher Geschichte so ein bisschen verankert. Helmut Grashoff, der Manager aus den großen 70er, 80er Jahren, der hat ja ein Buch geschrieben und hat es dann Meine launische Diva genannt. Da würde ich mal sagen, das impliziert das, was wir da gesehen haben und was du gerade auch besprochen hast. Also Borussia, ein Teil von Borussia ist eben genau dieser Wankelmut. Das mag auch damit zu tun haben, dass man eben immer wieder junge Spieler hat, dass man eben nicht so wie der FC Bayern München eine Mannschaft voller Typen hat, die einfach das Gewinnen mit der Muttermilch aufgesogen haben, Spieler, die aber dann auch entsprechendes Geld kosten. Also Gladbach ist ja eigentlich immer ein fortwährendes Projekt, dazu gehört eben genau dieses und ich glaube, dass jeder Trainer, der es schafft, und das haben dann eben ein Lucien Favre, ein Dieter Hecking und ein Marco Rose dann auch phasenweise geschafft, diese Inkonstanz eben in eine möglichst große Konstanz zu verwandeln, dann ist jetzt auch der Erfolg da, dann geht es auch bis in die Champions League, dann kommt die ganze Qualität Gladbachs auf den Platz und das ist eben das, was Adi Hütter jetzt gesehen hat. Er hat eben wirklich gesehen, was möglich ist gegen die Bayern, was in dieser Mannschaft steckt an spielerischem, aber auch kämpferischem Potenzial und er hat eben auch gesehen, wenn genau diese Punkte, gerade das Kämpferische nicht da ist, was dann eben auch diese Mannschaft erleben kann. Und ich glaube, wenn er daraus die richtigen Schlüsse zieht, dass das eben auch zu Borussia Mönchengladbach gehört und es schafft, die Konstanz möglichst hinzubekommen, unter schwierigen Bedingungen natürlich. Wir reden gleich noch über die ganzen verletzten Spieler. Dann wird das auch eine Saison werden, in der man vielleicht im Rückblick sagt, dieses Leverkusen-Spiel so früh in der Saison, am zweiten Spieltag, war vielleicht sogar wichtig für Adi Hütter und das, was er weiß, weil er weiß jetzt genau, wo er dran ist. Und das ist das, was ich auch in meinem Kommentar geschrieben habe. Das kann dann hilfreich sein.
Ja, und erstmal fand ich auch seine Art, also wie er das einfach rein rhetorisch von was ich seinen Emotionen her analysiert hat, sehr angenehm, weil es einfach immer so frei von, weiß ich nicht, Populismus, wie auch immer ist. Es ist irgendwie nie, also er ist dann angefressen, das merkt man auch, aber es ist irgendwie, ja, kommt alles sehr geordnet rüber. Also er hat sehr schnell irgendwie so, ne, die beiden Stränge dann auch sortiert, dieses Sportliche, was nicht gestimmt hat, die Personalprobleme, macht dann auch immer sehr deutlich, wo sich dann die Bereiche vielleicht überschneiden und was das mit einer Mannschaft macht, hat ja auch gesagt, ja, wenn dann so Schlüsselspieler sich verletzen, zum Teil ja dann auch schwer im Fall von Stevie Leiner, natürlich macht das was mit einer Mannschaft, kann, will man ja auch überhaupt nicht widersprechen, also fand ich das erstmal sehr angenehm, wie er so wirklich ja nicht mal eine Stunde nach dem Spiel da in der Pressekonferenz saß und das seziert hat und er hat gesagt, wir müssen auch Klartext sprechen, aber dazu eben, dass er das sehr konstruktiv angehen will, nämlich nicht nur irgendwie draufhauen und alles war scheiße, sondern auch gucken, was war vielleicht doch brauchbar. Wo kann man sagen, ja, da ist doch der eine Ansatz, von dem wir halt dann mehr brauchen gegen Union am Sonntag. Und vielleicht können wir da auch mal überlegen, ja, was hat es denn in diesem Spiel gegeben, was vielleicht irgendetwas war, was noch tauglich wäre für weitere Spiele?
Ja, also am Ende sind es zwei Sachen. Dass Gladbach eben kurz vor und kurz nach der Pause schon die Möglichkeit hatte, wieder ins Spiel reinzukommen durch den Elfmeter. Das war ja auch eine Situation, die mit der Verletzung von Stevie Leiner zu tun hat. Aber das war ja auch mal eine Situation, wo Gladbach dann konkret in den Strafraum gekommen ist. Genauso war es auch dann bei der Chance vom Flo Neuhaus. Das heißt also, man war durchaus in der Lage, etwas zu setzen und hätte dann im Erfolgserlebnis möglicherweise sich dann auch da wirklich nochmal ganz neu in das Spiel reinsetzen können. Und das Zweite ist natürlich, dass ja, Luka Netz hat sein Debüt gefeiert. Das sind ja immer so kleine Punkte, wo man sagt, ja gut, erstmal der arme Kerl bei so einem Spiel das erste feiern. Wir erinnern uns dann Marcel Jansen, der bei einem 0-6 bei Hertha BSC Berlin irgendwie sein erstes Bundesligaspiel gemacht hat. Netz jetzt das erste Gladbach-Spiel und ja, wie gesagt, wir werden gleich noch über die Verletzten reden, werden dann auch darüber reden, dass eben Spieler wie Skelly, der wieder über 90 Minuten gespielt hat, diesmal erst links und dann rechts auf der Verteidigerseite und dann eben Luka Netz im Spiel. Ja, das sind möglicherweise jetzt Jungs, die jetzt ins kalte Wasser geworfen werden, aber positiv, sie sind jetzt nicht negativ aufgefallen, das muss man sagen. Also auch was Skelly angeht, er hat mit Sicherheit sein problematisches Spiel gehabt, aber für mich hing das auch einfach damit zusammen, dass er die Unterstützung nicht hatte wie in den anderen Spielen. Und Quintessenz ist, wenn Gladbach, und das war auch das, was Lars Stindl meinte, wenn Gladbach es nicht schafft, als Mannschaft wirklich richtig gut gegen den Ball zu verteidigen und so auch offensive Momente zu erzwingen, so wie es gegen die Bayern war, das war auch in der vergangenen Saison immer wieder das Problem, dann wird da nichts bei rauskommen. Und das ist einfach die Erkenntnis, die Adi Hütter hat. Und das wird er, glaube ich, der Mannschaft, also man hört so aus Frankfurt schon, wenn ihm was nicht passt, dann können schon mal die Wände wackeln. Da werden die Wände wackeln, da bin ich mir relativ sicher.
Ja, man hat es ja auch beim 0-2 gesehen, Skelly da ganz allein gegen Diaby, da fehlte ihm die Hilfe. Beim 0-3 wird er überlaufen und jeder sieht, dass er gleich überlaufen wird und da kam auch keine Hilfe. Also ja. Du hast es gesagt, das ist dann auch immer eine gesamtmannschaftliche Sache, war auch ein Problem der vergangenen Saison. Abschließende sportliche Frage an dich. Was glaubst du, wie das Expected Goal-Verhältnis in diesem Spiel war?
Das war relativ ausgeglichen, glaube ich, weil, also ich habe nur gesehen, es gab 6 Schüsse Leverkusens aufs Tor, 5 von Gladbach, also die aufs Tor gegangen sind. Und Gladbach hatte dann ja schon Großchancen und ich würde mal sagen, dass das möglicherweise sogar zugunsten der Gladbacher ausgefallen ist, ich weiß
nicht. Ja, nicht ganz, aber tatsächlich ein 1,7:2,0 aus Gladbacher Sicht. Klar, der Elfmeter ist ja immer sehr wertvoll mit einer 0,75, aber es gab dann gerade in der Schlussphase, und ich fand, das ist auch etwas, was sie mitnehmen können, das Spiel war entschieden und es sah dann auch letztlich manchmal ein bisschen verzweifelt aus, diese Versuche doch noch ein Tor zu machen, sie haben nicht zum Erfolg geführt, aber sie waren da, also das kann man schon gutheißen, ne? Jonas Hofmann hatte noch Chancen, Florian Neuhaus nochmal, also es, man hat sich da nicht völlig hängen lassen, spät fiel dann das 4-0, ja, es hat dann auch klar, war es dann schon sehr heftig, was einfach die Deutlichkeit der Niederlage anging. Aber ja, man hat sich da nicht völlig ergeben und kann da vielleicht nochmal Ansätze suchen. Das ist dann Adi Hütters Aufgabe für diese Woche. Ja, jetzt müssen wir aber noch auf die andere dunkle Seite des Spiels zu sprechen zu kommen, wo jetzt Borussia wenig für konnte, aber das sind die Verletzungen. Ja, du hast die vorhin schon aufgezählt. Man weiß gar nicht so richtig, wo man anfangen soll, aber wahrscheinlich bei der schwersten, bei Stevie Leiner, der sich einen Knöchelbruch zugezogen hat, das ist wirklich eine sehr bittere und traurige Nachricht.
Ja, da muss man natürlich auch auf seinen Gegenspieler Mitchell Bakker zu sprechen kommen, der ja auch das 1-0 sozusagen erzielt hat. Also sein Schuss vom Pfosten ging dann an den Fuß von Jan Sommer und von da ins Tor. Ja, also das war natürlich jetzt so ein Tritt, so ein Einsteigen, was wirklich grenzwertig war. Dennis Aitekin hat gelb gezeigt. Das hätte gut und gerne auch rot sein können. Ich weiß nicht, ob es am Ende mit dem Elfmeter verrechnet wurde, aber für Stevie Leiner tut es mir einfach leid. Also so ein Knöchelbruch, keine Ahnung, wie lange er da jetzt ausfällt, aber gefühlt hört sich das nach Monaten an, bis er zurückkehrt. Also ich glaube nicht, dass wir ihn 2021 nochmal auf dem Platz sehen werden. Und das ist für Gladbach einfach ganz bitter, weil Stevie Leiner ja nicht nur da hinten wirklich als kämpferisches Vorbild gilt, sondern er verkörpert ja auch diese Spielweise, die ja eigentlich die Gladbacher haben wollen. Ein bisschen Aggressivität, viel mehr Aggressivität als früher und ja, jetzt ist er halt weg, Stevie Leiner, und hat immer gespielt. Das heißt also, es fällt da auch so ein Flock aus der Mannschaft weg. Und da ist eben die Frage, was macht jetzt Adi Hütter dort? Es gibt ja Alternativen, so ist es ja nicht, aber Stevie Leiner ist halt schon ein spezieller Spieler, das ist mal ganz klar.
Ja, Führungsspieler, ein sozusagen ein Achsenspieler, der nicht auf der Achse unterwegs ist. war da der große Vorkämpfer in der Zeit unter Marco Rose und jetzt nicht minder wichtig unter Adi Hütter. Ja, dieses Foul, ich habe es mir gerade nochmal in einem Video hier parallel angesehen, also wirklich, dann kommt noch die Schere am Ende von Mitchell Bakker, wo er dann ja auch wirklich, also er trifft den Elfmeter, würde ich ja am rechten Bein, so an der Achillessehne, aber der linke Knöchel ist ja gebrochen, weil der wirklich in dieser Schere dann eingeklemmt wird. Also es war einfach auch ein sehr plumper und rücksichtsloser Versuch, oder Versuch, ja, ein in die Tat umgesetzter Versuch, ihn da zu Fall zu bringen. Ja, wirklich ohne Rücksicht auf Verluste in dem Fall und für mich, ja, einfach eine klare rote Karte, kann man irgendwie nicht so richtig verstehen, dass sowas dann, nur weil es irgendwie nicht, also ich habe das Gefühl, sowas, da wird eher eine rote Karte gegeben, wenn es im Mittelfeld passiert, weil es dann irgendwie noch sinnloser erscheint, aber in dem Fall fand ich es einfach vor allen Dingen rücksichtslos und ja, das ist sehr, sehr tragisch für Stevie Leiner. Du hast die Ersatzmöglichkeit jetzt angesprochen. Muss man ja sagen, ganz gut, dass Joe Skelly sich ein bisschen einspielen konnte, ne? Schon jetzt als Ersatz von Rami Benzibaini links, hat jetzt den Switch dann rüber gehabt nach rechts und ich glaube, da werden wir ihn auch erstmal sehen.
Ja, also glaube ich schon. Ich meine, theoretisch könnte ja auch Jordan Bayer oder auch Toni Janschke diese Positionen einnehmen, aber hängt natürlich auch ein bisschen von Rami Benzebainis Gesundheitszustand ab. Er war ja am Ende auch angeschlagen, sah jetzt natürlich weitaus weniger schlimm aus, aber ja, man muss abwarten. Bei dem Glück, was die Gladbacher in dieser Saison in der Kategorie Verletzungen haben, weiß man nicht, was kommt. Aber Joe Skelly definitiv, ja, kann man sagen, ist auf der Seite dann mit Sicherheit gesetzt. Ist ja auch seine Hausseite, so seine originäre Seite. Und ja, mal schauen. Also Adi Hütter wird puzzeln, das ist klar. Die Frage ist, wie weit ist Luca Netz, falls Rami Benzebaini ausfällt. Er ist ja Berliner, würde dann sein Startelfdebüt für Gladbach an der alten Försterei machen. Als Ex-Hertha-Spieler wäre das für ihn natürlich, wie sagt man, glaube ich, in Berlin Bombe. Und ja, ich bin gespannt. Also ich glaube, was man gesehen hat, ist einfach, dass man sich nicht total fürchten muss, wenn die beiden jungen Herren da auf den Seiten spielen. Man hat aber auch gesehen, natürlich, wie es ist, wenn dann Moussa Diaby den Skelly da eindreht, wie es ist, wenn man ihm nicht hilft. Ich erinnere mich da an die beiden Szenen von Hannes Wolf in Kaiserslautern, als er da im Strafraum, als Skelly überspielt war, nochmal den Ball abgelaufen hat und auch gegen die Bayern immer wieder zur Seite stand. Und diese Kooperation muss auf beiden Seiten sowieso. Patrick Herrmann und auch Jonas Hofmann sind ja schon zwei Spieler, die rechts dann auch immer wieder mit zurückarbeiten. Aber das muss dann schon sein und das muss auch jeder wissen. Matze Ginter hat ja bei uns im Interview auch gesagt, dass die jungen Spieler sich dann auf ihre erfahrenen Kollegen verlassen müssen können, wenn dann irgendwas schief geht. Also da wird Adi Hütter ganz klar sagen, wenn die Jungs dann spielen, dann bitteschön, dann helft ihnen auch. Und da sind wir wieder, Mannschaft, Teamgeist, Teamwork, all diese Dinge, die spielen eine umso größere Rolle, wenn so junge Spieler auf dem Platz sind und dann kann das aber auch funktionieren.
Ja, dass Matthias Ginters Serie von 70 Spielen in Folge, die er über 90 Minuten gemacht hat, gerissen ist, ist fast schon ein bisschen untergegangen. Ihn hat es ja auch nicht so schlimm erwischt. Erkältet war er, das haben wir schon gemerkt im Interview mit ihm, war dann auch irgendwann so angeschlagen während des Spiels, dass es nicht mehr ging. Da hat er um seine Auswechslung gebeten, wirkte da ein bisschen, als wenn er Schwindel hätte, fast schon benommen. Ja, deswegen kam dann auch Luca Netz zu seinem Bundesliga-Debüt, für Borussia, muss man ja sagen. 11 Spiele hat er ja für Hertha schon gemacht und Rami Benzebaini ging ins Zentrum. Ja, eigentlich können wir jetzt von den Verletzten auch nahtlos übergehen zu unserem Transfermarkt-Update, denn Matthias Ginter ist jetzt nicht länger verletzt, also dieser Infekt wird jetzt nicht seine Zukunft beeinflussen. Das könnte anders sein bei Markus Thuram, der auch runter musste nach knapp 20 Minuten. Bei ihm ist es, du hast gesagt, das Seitenband im Knie. Adi Hütter hat sich da jetzt nicht festlegen wollen, ob innen oder außen. Er sprach immer vom Seitenband, deswegen ist das auch noch die Frage, innen oder außen. Macht ja einen Unterschied. Wir haben bei Manu Kone gesehen, dass es schon eine Weile dauert, wenn das Innenband lädiert ist. Außenband wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Borussia hat gemeldet am Sonntag und Stand jetzt, Montagmorgen, gibt es noch keine genaue Diagnose, dass Thuram, wie es jetzt immer heißt, bis auf Weiteres ausfällt. Ja, und es ist jetzt nicht zu weit hergeholt, wirklich mit seiner Zukunft auch zu verquicken. Was bedeutet das nun? Zerschlägt sich damit das Interesse, das Max Eberl bestätigt hat, eines anderen Clubs, von dem ja auszugehen ist, dass es Inter Mailand ist?
Ja, zunächst mal muss man sagen, dass es ja schon eine Zeit lang dauern wird, bis er zurückkommt. Du hast Manu Koné angesprochen. Er hat sich am 4. Trainingstag verletzt und fehlt immer noch und ist auch noch nicht auf dem Trainingsplatz wieder gesichtet worden. Das heißt also, vergleichbar lange wird dann auch Thuram fehlen. Also ich würde mal schon von 2 bis 3 Monaten ausgehen da, wenn es ganz dumm läuft. Und da ist eben die Frage, ob Inter Mailand, Max Eberl hat das ja nicht bestätigt, aber Inter Mailand dürfte wohl der Interessent sein, jetzt einfach langfristig schaut und sagt, okay, wir haben dann ab einem gewissen Zeitpunkt haben wir den Ersatz für Romelu Lukaku, oder ob sie jetzt eben die Mailänder sagen, wir müssen sofort jemanden haben, dann würde der Transfer wahrscheinlich ins Wanken geraten. Ansonsten glaube ich schon, das haben wir auch in unserer Analyse im Gerüchtecheck geschrieben, dass eben Markus Thuram eigentlich die logische Alternative zu Romelu Lukaku ist, weil er einfach dieser Wuchtspieler mit technischen Fähigkeiten ist, den es relativ selten gibt. Das hat Max Eberl ja auch immer herausgestellt, dass eben dieser Thuram schon eine Besonderheit ist im europäischen Fußball als Typ, genau wie Lukaku ja auch. Diese unglaubliche Körperlichkeit plus eine wirklich ausgeprägte Technik und auch auf kleinem Raum einfach Dinge zu tun, wie es Thuram macht, wie es auch Lukaku macht, als Wandspieler, der eine, der andere dann vielleicht noch mehr als Dribbler. Aber klar, das würde 100% zu Inter Mailand passen und ja, sie haben das Geld für Lukaku in der Tasche. Das heißt also, da ist auch die 35 Millionen, die möglicherweise Max Eberl dann gerne haben will für Markus Thuram, sind dann eben auch möglich. 30 bis 35 Millionen würde ich schon sagen. Und ich bin gespannt. Also schwer zu sagen. Das hängt ja davon ab, wie Inter jetzt diese Verletzung interpretiert und sagt, kurzfristig oder wir planen langfristig mit Markus Thuram und das ist jetzt die Gelegenheit, diesen Spieler zu holen, um dann eben, sagen wir mal so, die letzten 2 Drittel der Saison auch dann mit ihm arbeiten zu können.
Ja, aber nehmen wir an, er würde auch keinen Ein- oder Zweijahresvertrag unterschreiben, also es würde sich schon lohnen. Inter hat sich ja erstmal beholfen mit Edin Dzeko, dem Stürmer alter Schule, früher vom VfL Wolfsburg. Er kam von der AS Rom und das ist auch der Verein, der, man muss da noch mehr sagen, Stand jetzt, Stand heute, der ist, der angeblich im Rennen um Dennis Zakaria vorne ist. Da gab es Meldungen von Kollegen aus der Schweiz, die gesagt haben, ja, da gibt es auf jeden Fall eine konkrete Anfrage, Gespräche und ja, man sei nicht mehr so weit auseinander, wie es dann heißt. Da war die Rede von 15 bis 20 Millionen Euro, also das, was wir auch so taxiert hatten immer bei Zakaria, dass das realistisch ist. Er war gar nicht im Kader gegen Leverkusen. Ist jetzt die Frage, was der Grund war. Offiziell, weil er eben Fitnessrückstand hatte nach seiner Corona-Infektion. Er hat ja auch noch keine Sekunde gespielt für Borussia. Aber mein Gefühl oder da, sag mal, ist die Indizien verdichten sich, dass das immerhin noch klappen wird bis zum 31.8.
Ja, also es ist ja auch wirklich das Ziel muss ja auch sein, Dennis Zakaria tatsächlich zu transferieren. Wie gesagt, Manu Koné ist schon da. Er ist zwar jetzt noch angeschlagen, aber wird dann mittelfristig ja auch zurückkehren oder je nachdem, wie kurzfristig ist die Frage, aber er ist ja ein ähnlicher Spielertyp wie Zakaria und ich glaube, dass Max Eberl diesen Transfer Zakaria schon relativ fest eingeplant hat und dann einfach auf den Käufer gewartet hat. Der scheint jetzt dann möglicherweise da zu sein mit der AS Rom und ja, die haben ja vorher an Granit Xhaka, dem Vorgänger von Zakaria in Gladbach, gearbeitet und gebaggert. Der hat jetzt beim FC Arsenal verlängert und ja, dann wäre ja die logische Konsequenz zu sagen, okay, wenn der eine Ex-Gladbacher nicht kann, dann machen wir den anderen zum Ex-Gladbacher, zu dem Zakaria. Und es würde ja dann auch der Transfer sein, der den Max Eberl wirklich angestrebt hat, um einfach auch Freiräume zu haben, möglicherweise Verträge zu verlängern, Matze Ginter beispielsweise, möglicherweise noch was Kleines für den Kader zu tun. All diese Dinge. Und Markus Thuram würde oben drauf kommen. Das wäre dann natürlich insgesamt eine fette Einnahme, wenn jetzt so die Summen, über die wir gerade gesprochen haben, kommt ja doch ein bisschen was zusammen. Und zwar nicht das, was man eigentlich mal gedacht hat, wenn man über Markus Thuram und Dennis Zakaria redet. Da waren ja ganz andere Summen im Spiel, aber es ist Corona, es ist eine völlig andere Zeit. seit dem vergangenen Jahr und bei Zakaria eben auch diese lange Verletzungsepisode, der verletzte Knorpel, all diese Dinge. Bei Marcus Thuram, der nun auch in der zweiten Saison nicht so unglaublich performt hat wie in der ersten, ist ja auch noch ein junger Spieler. Ich bin gespannt, aber ich würde sagen, dass die Tendenz, dass am Ende beide transferiert werden, nicht so gering ist, wobei bei Thuram, wie gesagt, liegt bei Inter zu sagen, wollen wir jetzt kurzfristig agieren oder machen wir langfristige Pläne, das kann ich nicht einschätzen.
Ist ja sogar dann die Frage, wenn Inter Abstand nimmt davon, ob es anders als in anderen Jahren dann im Winter einfach auch sehr interessant wird, dass dann Vereine einfach vielleicht auch noch mehr Planungssicherheit haben, was die Corona-Situation angeht und dann doch intensiver an Borussia-Spielern gebaggert wird, als man das sonst aus dem Winter gewohnt ist, der ja immer sehr, sehr ereignislos war im besten Sinne bei Borussia. Ja, das wie jede Woche, es bleibt spannend und nächste Woche, das können wir schon mal auch sagen, wir werden nächste Woche nicht am Montag aufnehmen, da wir den Dienstag, den Deadline Day, wie Sky ihn immer nennt, das ist den letzten Tag der Transferperiode, abwarten wollen und dann erst am Mittwochmorgen aufnehmen. Das heißt, das ist jetzt die letzte Folge der Ungewissheit in diesem Sommer mit vielen Unklarheiten und bislang wenig Konkretem, das passiert ist.
Ja gut, wie man es nimmt. Ich meine, immerhin ist Luca Netz gekommen. Immerhin hat Borussia schon über 30 Millionen investiert in den Kader, natürlich teilweise schon vorab. Hannes Wolf war schon da, ist dann fest verpflichtet worden. Manu Kone wurde Anfang des Jahres schon fix gemacht. Wie gesagt, Luca Netz jetzt für 4 Millionen und 7,5 Millionen für Adi Hütter. Und sein Team hat ja auch ein paar Groschen wahrscheinlich gekostet. Er hat ja seine beiden Co-Trainer mitgebracht. Also von daher ist es ja nicht so, dass dieser Transfer-Sommer, auch wenn er sich über ein halbes Jahr erstreckt bei Borussia, komplett ereignislos gewesen ist. Was eben fehlt, ist dieser große Transferabgang. Da hatte man ja ganz andere Ideen im Kopf. Es waren so viele Borussen im Gespräch, dass man ja schon Angst haben musste, dass am Ende gar keine Mannschaft mehr da ist oder die U23 auf dem Platz steht. Jan Sommer war mal ein Thema, Brel Embolo war ein Thema, Matze Ginter, Nico Elvi, die hat relativ zeitig verlängert. Ja, aber Alassane Player dürfen wir nicht vergessen, ist jetzt ja auch leicht angeschlagen, wissen wir auch noch nicht genau, wie lange er fehlt, war aber auch ein Thema und. Flo Neuhaus hat sich immer wieder gehalten und von daher ist es ja eigentlich schon genau das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Und ich bin gespannt, wie immer wird sich das in den letzten Tagen der Transferperiode nochmal zuspitzen. Werden Vereine dann entweder mehr bieten, um einfach ihren Spieler, den sie unbedingt haben wollen, zu holen, oder werden dann auch vielleicht Manager wie Max Eberl nochmal ein bisschen offener werden, was Transfersummen angeht. Ich bin gespannt, aber vom Gefühl her würde ich tatsächlich jetzt sagen, und wenn ich dann Inter Mailand wäre, würde ich auch sagen, okay, wir planen ja nicht nur für die nächsten 4 oder 8 Wochen oder 2 Monate, sondern planen vielleicht über Jahre. Und dann würde das bedeuten, dass sie dann tatsächlich die Thuram-Nummer durchziehen oder, wie gesagt, sich auf den Winter vertagen. Aber das wird sich dann zeigen. Der Winter ist ja ohnehin als Transferzeit nochmal ganz neu in Fahrt gekommen, wenn man überlegt, wie viele Transfers auch in den vergangenen Jahren in der Bundesliga gemacht worden sind. In dieser Zeit bin gespannt, ob man da sich jetzt auf irgendwas einigt. Aber Tendenz, also spätestens im Januar sind Zakaria und Thuram nicht mehr in Gladbach. Meine Meinung.
Okay, mal gucken, ob wir da genauso gut liegen wie bei unseren Spieltipps. Ja, aber jedenfalls, auch da hatte das Leverkusen-Spiel seinen Einfluss auf mögliche Transfergeschichten. Lass uns doch mal nach vorne schauen, weg von Leverkusen hin zum nächsten Spiel, das Borussia am kommenden Sonntag bei Union Berlin bestreitet. Wieder ein Auswärtsspiel, aber diesmal die erste richtige Reise in dieser Bundesliga-Saison, nachdem Leverkusen ja dann noch eher eine kurze Busfahrt war, weit rüber in den Osten Berlins. Und wir haben einen Gast, der sich gut auskennt mit diesem Verein, der nicht in Berlin gerade sitzt, sondern noch weiter im Osten, nämlich in Cottbus. Und das ist Daniel Rosbach. Hi Daniel.
Ja, hallo. Ein bisschen südöstlich von Berlin, genau.
Genau, es ist schon noch östlich die Linie, ne? Ja, also ich meine, ja, Cottbus ist ja, ja. Aber du, das ist ja für uns hier in unseren westlichen Dimensionen ist ja dann irgendwie, ja, verschwimmt das ja alles in der Region.
Das ist ja in die andere Richtung durchaus auch so. In unserem Podcast Textilvergehen haben wir dafür die Kategorie Geografie mit Textilvergehen, wo irgendwie alles auch irgendwo da links unten
Ist alles Ruhrgebiet, ne? Dann auch wieder, auch Düsseldorf und Köln. Ja, du hast auch einen Podcast angesprochen, Textilvergehen. Ich muss sagen, eigentlich seit ich so, ich habe früher gebloggt vor 15 Jahren und da gab es Textilvergehen, meine ich auch schon. Also ist sehr alt eingesessen.
Genau, ungefähr vor so langer Zeit hat Stephanie Fiebrich das gegründet und dann zusammen mit Sebastian angefangen zu podcasten und mit ein paar anderen Leuten. Und ich hatte dann irgendwann das Glück, die beiden und die anderen, die da mitmachen, kennenzulernen und da dazu stoßen zu können. Und ja, mache da jetzt seit ein paar Jahren mit bei dem Podcast und beim täglichen Blogschreiben.
Ja, und Union Berlin, damals noch zu der Zeit wechseln zwischen zweiter und dritter Liga, würde ich mal sagen, jetzt schon im dritten Bundesliga-Jahr. Man muss schon zählen mittlerweile. Ab drei kann man zählen. Und ja, aber trotzdem ein Revival, eine Renaissance, die es vor 20 Jahren auch schon mal gab, nämlich jetzt die zweite Europasaison nach dem UEFA Cup 2001, 2002 und was jetzt den Bogen schlägt zu Borussia Mönchengladbach, wir würden es mal so nennen, das zweite Mal auf Kosten von Borussia Mönchengladbach. Damals nach einem Sieg im Halbfinale des DFB-Pokals, dann als unterlegener Pokalfinalist in den UEFA Cup gekommen, jetzt als Last-Minute-Conference-League-Teilnehmer. Wie war es letzte Woche, die Rückkehr nach Europa in Finnland gegen Kuopio?
Das war auf jeden Fall stimmungsvoll. Ich hatte selber leider keine Gelegenheit, da hinzufahren, weil erstens Pandemie und zweitens war das Spiel am Donnerstag und irgendwie final stand die Ansetzung erst am Freitag oder Montag oder so fest. Das heißt, es war irgendwie maximal kurzfristig, wann dieses Spiel dann wirklich ist. Also dass es schon relativ beeindruckend war, dass es da überhaupt etliche 100 UnionerInnen geschafft haben, da hinzufahren und durchaus auch mit guter Stimmung aufzufallen und sportlich ist natürlich auch ideal gelaufen mit einem einer schnellen 3-0-Führung und dann am Ende noch dem 4-0 in der letzten Minute. Das heißt, da kann man jetzt mit relativer Entspannung mit ein bisschen Vorbereitung eine kleine Party zusammen ins Rückspiel gehen, was leider im Olympiastadion stattfinden muss in Berlin, nicht im eigenen Stadion, aber wo es trotzdem, glaube ich, die Gelegenheit gibt, diese Mannschaft für diesen sensationellen Europapokaleinzug da nochmal speziell zu feiern.
Ja, der Typ, der dafür verantwortlich ist, ist natürlich auch ein Gladbacher. Wir haben ja schon gesagt, auf Kosten von Borussia. Wer sollte sonst außer Max Kruse dieses Tor schießen? Welche Rolle spielt der da bei euch? Der ist, glaube ich, mit und mehr der Dreh- und Angelpunkt in der Mannschaft und vom Typ her, glaube ich, einer, der so eine Mannschaft auch richtig mitreißen kann, oder?
Ja, also ich glaube, dieses Mitreisen und die quasi charakterliche irgendwie Leitposition, weiß ich noch nicht mal, aber die unbedingt innehat. Also da einfach nur, weil es halt auch viele andere in der Mannschaft gibt, die da eine wichtige Rolle spielen. Also jemand wie Christopher Trimmel zum Beispiel, der halt schon sehr lange bei Union spielt, Kapitän ist und wirklich auch so die Integrations- und Führungsfigur. Aber rein fußballerisch ist Max Kruse natürlich schon was absolut Besonderes für Union. Also gestern hat jemand gesagt, dass er der beste Spieler ist, den man bei Union in letzter Zeit gesehen hat und vielleicht auch für eine gewisse Weile sehen wird. Also was individuelle Qualität angeht, ist es schon ein ziemlicher Schritt nach vorne gegenüber allem, was Union in der Offensive in den letzten Jahren sonst hat, auch wenn da auch andere gute Spieler dabei waren. Aber zum Beispiel, wenn man sich gestern das Spiel gegen Hoffenheim anguckt, nicht nur beim 2-2 durch Taiwan Omni, sondern auch noch zwei, drei andere Szenen, wo Kruse einfach ein Raumverständnis und eine Kreativität und eine Qualität am Ball, eine technische, hat, die ist einfach auch in der Bundesliga jetzt nicht in jeder Mannschaft gibt und die schon was Besonderes ist und die gerade für eine Mannschaft wie Union, die jetzt nicht 5000 Offensivszenen pro Spiel hat, schon was Besonderes ist, da halt effektiv zu sein.
Wenn man sich das Spiel angeschaut hat, ich habe ein bisschen reingeguckt, war das ja so ein Pass-Battle mit André Kramaric vom Hoffenheimer, der ja auch genau diese Pässe gespielt hat, wie ein Max Kruse beim 2-2 gespielt hat, aber zwei komplett unterschiedliche Spielphilosophien mit zwei Typen, ältere Spieler, die halt wirklich die Qualität ihrer Mannschaft fußballerisch voranbringen. Aber ansonsten haben, glaube ich, beide da nicht viel gemein, oder?
So die beiden Vereine ja eh schon nicht und auch vom Spieleinsatz. Also Union ist, glaube ich, gerade noch so ein bisschen in Erfindungsphase, was die Spielweise der Mannschaft angeht, weil man sich da schon noch mal ein bisschen umstellen muss, die jetzt in der Sommerpause, unter anderem auch wegen ein paar Abgängen, zum Beispiel Robert Andrich zu eurem letzten Gegner der halt schon eine prägende Figur war im Spiel, der vielleicht auch noch vor Kruse vielleicht der wichtigste Spieler in der letzten Saison war, den man jetzt irgendwie ersetzen muss, sowohl defensiv als auch offensiv, ist nicht so einfach, weil er halt schon nicht nur auf dem Feld, sondern auch so statikmäßig sehr zentral war. Und Union arbeitet da gerade noch dran, wie jetzt das Template aussieht für die Spielweise.
Aber ich finde, man erkennt auch schon letzte Saison eine klare Transferstrategie. Also wenn ich so mir die Elf da angucke gestern beim 2-2 gegen Hoffenheim, man kennt erstmal als neutraler Beobachter viele. Das sind Namen, ne? Also die man in der Bundesliga auch schon gesehen hat. Robin Knoche, Marvin Friedrich vorher schon, Andreas Lute, Rani Khedira, Max Kruse sowieso. Dann wird noch jetzt neue Levin Öztunali eingewechselt.
Haraguchi auch, ja.
Genau, Haraguchi, also so, Gieselmann hat auch Bundesliga gespielt. Das sind Namen, die man mal gehört hat auf jeden Fall, auch wenn man sich jetzt nicht so, man muss kein Bundesliga-Freak sein. Ich sag mal, bei Arminia Bielefeld sind da vielleicht eher mal Leute dabei, die noch nicht bundesweit geläufig sind. Ist das so ein Erfolgsgeheimnis, dass man da auch echt gute Entscheidungen getroffen hat in den vergangenen Jahren mit eben diesen Spielertypen, die es vielleicht dann woanders nicht mehr geschafft haben, die auch mal eine Veränderung wollten?
Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr wichtiger Punkt für die Entwicklung der Mannschaft, dass so viele von diesen Transfers eben so gut funktioniert haben. Also ich glaube, Knoche ist da vielleicht das Idealbeispiel, der halt wirklich sehr, sehr starke Qualität für die Bundesliga hat auf der Position. Und einfach seinen Job macht da Woche zu Woche und wo es für Union einfach sehr wichtig ist, diese Art von Verlässlichkeit zu haben. Und ich finde, man kann das immer ganz gut mit Stuttgart zum Beispiel kontrastieren, die ja eine ganz andere Transferstrategie haben, wo aber halt auch der Grund dafür ist, ist auch wenn die nach Union, wegen Union nochmal in der zweiten Liga waren, sind halt trotzdem noch ganz andere Hintergrundressourcen dabei, die Union halt als Verein, der jetzt zum ersten Mal Bundesliga spielt, ebenso noch nicht hat und deswegen gar nicht die Wahl hat, noch mehr auf, also vereinzelt passiert das auch mit Keita Endo zum Beispiel, aber noch mehr auf Perspektivspieler zu setzen, sondern einfach, wenn Union die Qualität, die individuelle Qualität haben will, die es braucht, um in der Bundesliga halt eine funktionierende Mannschaft zu bauen, dann bekommt Union die nicht als 19-Jährige, sondern eben eher als 29-Jährige. Einfach, weil dann halt die Qualität nicht ganz so teuer mehr ist. Und natürlich geht es dann auf Kosten von Zukunftspotenzial, was man sich dann irgendwie anders bauen muss.
Wo würdest du Union denn im Moment ansiedeln? Ich finde, Union macht einen sehr stabilen Eindruck, gerade auch in solchen Spielen wie gegen Hoffenheim. Die Führung, dann der Rückstand, man kommt dann trotzdem zurück. Und es wirkt alles eigentlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, das ist sensationell. Vorher gegen Leverkusen auch eine Spitzenmannschaft, gegen die andere ja etwas höher verlieren teilweise einen Punkt geholt, natürlich im Heimspiel, klar. Aber wo würdest du sagen, steht Union? Ist dieser siebte Platz der vergangenen Saison, ist das schon ein Maßstab oder ist das Top-Top-Level oder wo würdest du das einsortieren?
Also ich fände es relativ harsch, Union an dem siebten Platz zu messen. Die beiden Unentschieden zum Saisonauftakt waren, wenn man sich das mit den Spielen aus der letzten Saison vergleicht, hat man die beiden Spiele da sogar gewonnen, zu Hause gegen Leverkusen und auswärts in Hoffenheim. Aber dass die beiden Mannschaften ihre anderen beiden Spielen jeweils 4-0 gewonnen haben, zeigt ja schon, dass diese Unentschieden durchaus auch was wert sind. Und von daher würde ich sagen, wenn es Union halt gelingt, einfach in einem ähnlichen Bereich zu spielen wie in der ersten Bundesliga-Saison, als man am Ende Zehnter geworden ist, glaube ich, mit irgendwie einem Tor Rückstand auf Hertha auf 9. Das ist ein Bereich, wenn man das wieder schaffen würde, ist das immer noch ein sensationeller Erfolg. Also Dirk Zingler, der Präsident von Union, hat vor ein paar Jahren davon gesprochen, dass sich als Top-20-Verein zu etablieren irgendwie das Ziel wäre. Union hat so ein bisschen, was das Sportliche angeht, die Angewohnheit, die öffentlich gesagten Ziele später zu aktualisieren als die intern ausgerufenen. Also intern war zum Beispiel der Aufstieg schon länger klar ausgerufenes Ziel, als man das wirklich öffentlich gemacht hat. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass man vielleicht schon eher so Top 15, also relativ stabil Bundesliga spielen, als Ziel ausgerufen hat. Aber wenn man das zum Beispiel erreichen würde, dass man halt regelmäßig 15. wird, dann wäre das immer noch ein großer Erfolg und würde immer noch dazu beitragen, dass man halt ja, diese Ressourcen, die damit einhergehen, stabil Bundesliga zu spielen, halt aufbauen kann.
Gibt es denn da Vorbilder, auch jetzt bei euch Fans, dass man sagt, ja Mensch, so was Mainz, Augsburg, Freiburg geschafft haben, das wäre irgendwie gut? Oder ist auch das Ziel, beim sich etablieren noch irgendwie was Eigenes zu schaffen, so einen eigenen Akzent in der Bundesliga zu setzen als Verein?
Das definitiv. Also ich würde sagen, so Mainz und Augsburg sind eher so die Beispiele, wo man sich sagt, also wenn das mit dem Umfeld geht, dann kriegen wir das ja, haben wir zumindest die Chance, das auch hinzukriegen, aber halt schon lieber auf unsere eigene Weise. Also es ist ja gerne diese Darstellung von Union als irgendwie anders als die anderen Kinder in der Bundesliga. Aber ich glaube, das ist gar nicht so sehr Selbstzweck, sondern es geht einfach darum, wie Union als Verein, als Fußballerlebnis funktioniert, dass man sich das halt erhält und in den Bereichen weiterentwickelt, wo das notwendig ist oder wichtig ist. Aber da keine, sich in der Hinsicht einfach nicht verbiegen lässt. Und wenn man das paaren kann mit einer sportlichen Etablierung, mit auch einer wirtschaftlichen Weiterentwicklung, die damit ja einhergeht und einhergehen muss und Voraussetzung ist, dann wäre das, glaube ich, wirklich der Erfolg, den sich UnionerInnen erwünschen würden.
Wo würdest du denn Union einsiedeln, so in diesem Kanon, über den du gerade gesprochen hast? So von außen betrachtet ist es immer so ein Verein, der auch bewusst provoziert teilweise, der auch mit seinen Meinungen ein bisschen dasteht. Ich glaube, was in der DDR-Oberliga war Union, glaube ich, auch so ein Verein, der so ein bisschen gegen den Strom immer geschwommen ist. Wie würdest du das sehen? Ist das so ein bisschen auch ein gewollter und auch vielleicht teilweise inszenierter Ruf, den man sich da angeeignet hat? Oder ist das wirklich so eisern gewachsen?
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil das Anderssein als die anderen ja nicht davon abhängig, was Union macht, sondern eben auch davon, was die anderen machen. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, dass es in der Bundesliga zufällig nur zwei Vereine gibt, bei denen die Stadien den Vereinen gehören und keine Sponsornamen haben. Also das Olympiastadion hat auch keinen Sponsornamen, aber ist halt auch nicht Hertha Stadion.
Beide treffen aufeinander.
Genau. Dann liegt das ja nicht daran, dass Union jetzt irgendwie was anders gemacht hat, sondern dass halt alle anderen die Entscheidung getroffen haben, den Teil ihrer Identität zu verkaufen und Union das eben nicht gemacht hat. Und natürlich auch an anderer Stelle Kompromisse eingeht. Also es ist jetzt nicht so, dass Union irgendwie sich außerhalb dieses wirtschaftlichen Systems Profifußball bewegen würde. Also Union hat Sponsoren, die auch kontrovers diskutiert werden und ist jetzt nicht völlig außerhalb dieses Bezugssystems, aber es hat halt gewisse Kernpunkte des Erlebnisses, eben an dessen Zentrum wirklich das Stadion an der Försterei steht und die Weise, wie da Fußball, inszeniert ist vielleicht das falsche Wort, aber wie da Fußball gelebt wird, sage ich mal. Und wenn halt andere Leute lieber Tormusik spielen, als ihre Fans jubeln zu lassen, dann ist das ja quasi deren Problem.
Trotzdem nochmal nachgehakt, dieses Positionieren von Union. Es gab ja auch zuletzt dann einige, sagen wir, doch arg diskutierte Dinge im Kontext mit den Corona-Impfungen und so weiter. Wie steht man so als Fan zu dieser ganzen Geschichte? Euer Präsident hat sich da ja auch positioniert in der Halbzeit gegen Leverkusen. Es wird ja dann wirklich bundesweit, unter anderem auch in den sozialen Netzwerken natürlich, da kontrovers diskutiert. Wie steht man so als Unioner zu dieser ganzen Geschichte?
Du hast jetzt Impfungen gesagt, ich glaube, das war ein Versprecher. Also es geht eher um die Weise, da gibt es von Union keine Kontroverse. Soweit man gehört hat, ist Union auch einer der Vereine, wo die Mannschaft komplett geimpft ist. Ist ja auch nicht bei allen so. Aber was du natürlich ansprichst, ist die Weise, wie man halt mit den Einschränkungen zum Infektionsschutz umgeht. Und da würde ich auch sagen, waren nicht alle Äußerungen von Union glücklich in der Beziehung, was so die öffentliche Wahrnehmung der Position des Vereins angeht, aber auch nicht alle inhaltlich so weit von dem weg, was sich andere auch gewünscht haben und was dann auch Realität geworden ist, wie es vielleicht zu dem Zeitpunkt erschien, als die jeweiligen Aussagen getätigt wurden. Also zum Beispiel gab es ja letzten Sommer, ich glaube im August oder so, schon mal die Idee, im Prinzip so ein ähnliches Konzept, wie es jetzt diese Saison umgesetzt wird, auch für die letzte Saison schon zu fahren, nämlich mit Tests für alle ZuschauerInnen. Impfung gab es ja noch nicht, von daher war 2 oder 3G da noch nicht das Thema, sondern die Union hat da damals schon drüber gesprochen, wäre es nicht möglich, dass wir halt eine Testinfrastruktur zuerst mit PCR-Tests sogar noch gedacht, dann als die verfügbar wurden mit Schnelltests, wäre es nicht möglich, sowas aufzubauen und wäre das nicht quasi angemessen dem Risiko, was von der Pandemie ausgeht, aber gleichzeitig dem Wunsch halt trotzdem unsere Veranstaltungen zu haben und unsere Spiele auch mit Publikum stattfinden zu lassen. Und das war halt was jetzt mittlerweile ja alle machen, was damals halt noch kontroverser war. Und so war es an ein, zwei anderen Punkten auch, dass halt die Außendarstellung da quasi forscher war als die eigentlichen Inhalte.
Was ich mich bei Union frage, ich verfolge natürlich vieles über Twitter, weil es auch dann, wenn man sich direkt mit dem Verein beruflich befasst, immer der einfachste Zugang ist. Was ich mich bei Union einfach frage, ist das auch viel in der Blase dann, diese Erregung? Und wie ist es eigentlich wirklich so bundesweit in der Breite, sage ich mal, auch bei den einfachen Sportschau-Zuschauern oder so? Hast du das Gefühl, dass da auch einfach vieles sehr schnell sehr hoch kocht und man sich da jetzt so ein bisschen einschießt auf deinen Verein?
Das mag hier und da sicherlich der Fall sein. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie irgendwie ich habe ja auch keine quasi privilegierte Einsicht darin, wie außerhalb der Blase das wahrgenommen wird. Von daher könnte ich da auch nur vermuten.
Sehr also, reflektiert von dir, ja.
Es mag schon sein, dass halt einfach sich so diese Wahrnehmung von in einer gewissen Blase von Union als Verein, der das irgendwie nicht so ernst nehmen würde, dass die sich schon irgendwie verfestigt hat. Wie gesagt, zum Teil war man da auch selber dran schuld, weil halt manche Äußerungen wirklich nicht so glücklich von der Kommunikation waren und teilweise auch inhaltlich schon durchaus diskutabel und schwierig. Also was ja am letzten Wochenende diskutiert wurde, war ja auch dieses Banner, was die aktive Fanszene da aufgehangen hat beim Spiel, wo eben volle Stadien, volles Leben gefordert wurde, was wir uns natürlich alle wünschen, wo halt die Frage ist, kann man das jetzt fordern, weil ist man jetzt in der Situation, dass halt die Voraussetzungen dafür gegeben sind, das zu machen. Und damit kann man sich natürlich auch auf inhaltlicher Ebene kritisch auseinandersetzen und von daher ist es nicht, ist jetzt die Kritik daran auch nicht nur irgendwie von außen herangetragen, sondern hat schon auch was damit zu tun, was der Verein hat wirklich gesagt hat, ob das an der einen oder anderen Stelle ein bisschen übertrieben ist oder vielleicht auch an der Sache vorbei von dem, was eigentlich da diskutiert oder gefordert wurde, das mag sein.
Das heißt also, Union hat sich eigentlich schon so ein bisschen so ein Image erarbeitet, dass man eben kontroverser Club ist, der auch ein bisschen polarisiert, das muss ja auch nicht negativ sein. Gladbach hingegen ist ja einer, den eigentlich alle gut finden, so weitgehend, wenn es irgendwelche Umfragen gibt, ist Gladbach immer vorne dabei. Wie ist so die Sicht aus Köpenick auf Mönchengladbach, abgesehen davon, dass es eben ganz, ganz, ganz tief im Westen ist und weit weg und immer über Gladbach nach Europa gefahren wird, sozusagen. Aber wie sieht man diesen Verein Borussia Mönchengladbach? Der ja dann auch in diesen Punkten immer ein bisschen Berührungspunkte zur Union hat. Und es gibt, glaube ich, auch diese Fanfreundschaft noch.
Genau, die wollte ich gerade ansprechen. Ich finde das Konzept Fanfreundschaft tendenziell irgendwie eher schwierig. Also weiß immer nicht so richtig, wie sowas zustande kommt, aber zumindest zwischen bestimmten Gruppen gibt's die ja, hatten ja auch beim letzten Spiel mit Publikum von Gladbach an der Alten Försterei auch gut gesehen, was ja auch für die Fans von Union ein besonderes Spiel war, wo halt auch diese Kooperation zwischen bestimmten Gruppen da auch gezeigt und gelebt wurde. Das ist halt so ein Punkt, der das sicherlich für manche UnionerInnen nochmal zu einem besonderen Spiel macht. Ich glaube, also eine persönliche Geschichte, die mich mit Gladbach verbindet sozusagen, ist es, mein Vater eben irgendwie Gladbach als seinen Bundesliga-Verein hatte, was, glaube ich, durchaus viele Menschen in Ostdeutschland hatten, dass man halt irgendwie natürlich seinen Verein in der Oberliga oder in den unteren Ligen hatte, aber halt auch auf die Bundesliga geguckt hat und so aus der Zeit, in der Gladbach da irgendwie eine besonders relevante Mannschaft war, ergibt sich, dass es sicherlich dem einen oder anderen so geht, dass Gladbach da halt schon auch eine gewisse Präsenz hat und eben als großer Bundesliga-Verein da schon auch eine Reputation sich erhalten hat.
Wie war das dann, als ihr den 7. Platz klar gemacht habt am letzten Spieltag und dann Gladbach nur 8. war? War das sowas, man hat irgendwie einen Großen geärgert und überholt, oder ist das schon noch ein Unterschied, ob ihr von natürlich von den Top 3 redet, dann auch Leverkusen und so, und dann kommt erst Gladbach? Wie ist da dein Ranking?
Also ich würde sagen, in dem Moment war uns Gladbach einigermaßen egal. Da, wenn man da in irgendeinem einen Gegner gedacht hat, dann war halt besonders schön, dass man halt mit einem Sieg gegen Werbung Leipzig halt die mit so einem dramatischen Sieg auch eben diesen 7. Platz klar gemacht hat. Aber vor allem hat man sich da einfach konzentriert, was es halt für Union heißt.
Also das übliche nicht polarisieren in Gladbach. Also entweder man findet es irgendwie ganz gut oder es ist auch dann egal.
Ja, vielleicht.
Rein sportlich gesehen war Hoffenheim ja ein bisschen, glaube ich, so ein Vorgucker für Union auch, weil Hoffenheim, Gladbach haben ähnlichen Ansatz spielerisch. Kann man sich dann als Fan da schon so ein bisschen darauf einstellen, dass es ein ähnliches Spiel wird, oder sind Unionsspiele an der alten Försterei immer komplett anders als irgendwo in den anderen Stadien?
Gefühlt dachte man das schon immer so, aber unter anderem daran, dass das Spiel gegen Hoffenheim jetzt auch sehr ähnlich abgelaufen ist wie das gegen Leverkusen davor, sieht man, dass das ja nicht zwangsläufig so ist, dass das einen großen Unterschied macht in der Weise, wie so ein Spiel dann tatsächlich abläuft. In beiden Spielen hat man es durchaus defensive Probleme gehabt in der ersten Halbzeit, hat dann aber es auch geschafft, in so Druckphasen reinzukommen und hätte die beiden Spieler durchaus auch gewinnen können. Ich hatte jetzt noch keine Gelegenheit, mich genauer damit zu beschäftigen, wie Gladbach gerade spielt und wie gut quasi Gladbach vorbereitet ist, diese Probleme, die Union schon noch hat, irgendwie auszunutzen. Aber die Stimmung, die man daraus mitnimmt, aus den ersten beiden Spielen bei Union, würde ich sagen, ist schon insofern positiv, als man gesehen hat, dass die Mannschaft zwar schon noch Sachen hat, an denen sie arbeiten muss, aber dass gewisse Sachen halt so gut funktionieren, dass man auch in der Bundesliga wieder Tore schießt und Punkte holen kann.
Ich fand gerade in den beiden Bundesliga-Duellen an der alten Försterei, die ja 2-0 für Union ausging und 1-1, hat es Union sehr gut geschafft, sein Spiel Borussia aufzuzwingen. Gerade da 2019, als man noch Aufsteiger war, sehr viel zu langen Bällen gezwungen, was ja gar nicht Gladbachs Ding dann ist, und dann natürlich die Zweiten sich immer geschnappt. Hat es seitdem auch eine fußballerische Weiterentwicklung gegeben, dass du sagen würdest, okay, jetzt ist Union auch anders in der Lage, mit fußballerischen Mitteln Gladbach beizukommen, oder eine Mannschaft, die das eben nicht so gerne mag, dieses Intensive, wenn man dann auch, wie gesagt, zu diesen langen Bällen gezwungen wird, dass das dann am Sonntag eher so angesagt ist, damit Gladbach beizukommen?
Also diese Weiterentwicklung hat es auf jeden Fall gegeben, ganz papierend. Also mich hat es wirklich fast überrascht, wie stark diese Weiterentwicklung in der letzten Saison war und wie gut Union hinbekommen hat, von diesem sehr extremen Spielstil in der ersten Bundesliga-Saison sich halt weiterzuentwickeln und mehr spielerische Elemente damit einzubauen und das durchaus auch gegen alle möglichen Gegner auf den Platz zu bringen und auch offensiv produktiv zu sein. Von daher würde ich denken, dass es schon auch gegen Gladbach jetzt der Fall ist. Also wir haben ja vorhin schon über Max Kruse gesprochen und über die Rolle, die er dabei spielen kann. Würde ich schon darauf hoffen, dass dieses Zusammenspiel von ihm und Taibo Avoni, was teilweise mit langen Bällen hinter die Kette in die Avoni dann halt reinsprinten kann, aber halt auch mit Umschaltaktionen und dann mit starken Pässen von Kruse funktioniert. So dieses Mittel wird sicherlich auch für die Offensive ausschlaggebend sein, auch gegen Gladbach.
Ja, das sind natürlich schon mal gute Einblicke gewesen für das Spiel. Ich vermute, Adi Hütter wird genau zugehört haben, gerade bei deinen letzten Ausführungen, und da nochmal drauf gucken, möglicherweise. Vielen Dank. Sehr interessant, immer diesen Blick von nach außen auch mal zu haben. Dann Tipp, den nehmen wir natürlich gerne noch mit für dieses Spiel. Das ist Pflicht, kommst auch nicht drum rum. Wir müssen ja auch tippen.
Ja, war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, aber ich glaube, ich habe in einem Tippspiel, in dem ich dabei bin, am letzten Spieltag genau ein Ergebnis richtig gehabt und 8 falsch. Von daher take it with a grain of salt. Aber ich sag mal 2-1 für Union.
Janik. Kass, ich habe Vorrang. Ja, das hat ja auch letzte Woche wieder sehr gut geklappt, ne?
Ja.
Ja, also ich glaube, ich deswegen mache ich so Tippspiele erst gar nicht, weil dann, ich würde, glaube ich, 10 von 9 wahrscheinlich falsch tippen. Ja, boah, der Sonntag ist echt schwierig. Ich mache so ein Sicherheitsding und tipp das Ergebnis des letzten Duells an der alten Försterei und sage, es gibt wieder ein 1-1. Unentschieden sind bei Union ja auch gut gelitten bisher. Und es ist ja auch drei Tage nach dem dann ja nicht mehr so anstrengenden Europacup-Spiel vielleicht am Donnerstag. Aber ja, vielleicht feiert man da ein bisschen zu doll. Und deswegen, ja, ein 1-1, wo dann die Frage ist, wer damit besser leben kann. Aber das ist auf jeden Fall mein Tipp.
Ja, jetzt bin ich natürlich unter Druck. Die letzten beiden Tipps meinerseits waren 2-2. Einmal zumindest die Tendenz richtig gehabt, dann die Torzahl richtig gehabt. Und jetzt sage ich mal ganz forsch, Gladbach gewinnt 2-1 an der alten Försterei. Irgendwann muss es ja mal passieren. Und ja, ich setze auch drauf, dass Lars Stindl ein Tor schießt.
Okay, damit Lars Stindl also ohne Tor am Sonntag an der alten Försterei. ja, Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch wie alle bisher immer schön am Montagmorgen direkt bereit gewesen. Eine Empfehlung für euren Podcast Textilvergehen, was ja auch immer noch ein Blog ist, oder? Den gibt es auch noch dazu gehört. Ja, genau. Wer nicht. Ja, gerne. Und Grüße nach Cottbus. Und ja, vielleicht führt Gladbachs Weg ja irgendwann doch mal wieder nach Cottbus. Aber und wenn es nur der DFB-Pokal ist, auch interessante Erinnerungen für Gladbach an Cottbus. Ich meine, das Pilpitzer-Eigentor damals vor mittlerweile auch fast 20 Jahren und ein sehr wichtiger Last-Minute-Erfolg mit Tor von Dante, als man noch im Abstiegskampf war. Ja, lang ist's her. Also bevor wir jetzt da abdriften, verabschieden wir dich. Und ja, bis demnächst vielleicht. Tschüss.
Macht's gut. Schönen Gruß.
Was es für ein Spiel werden könnte am Sonntag gegen Union, haben wir jetzt mit Daniel schon ein bisschen besprochen. Ja, erscheint etwas klarer als das Personal, das Adi Hütter da auf den Platz schicken wird und schicken kann. Das eben abhängig von all den Verletzungen, die wir besprochen haben, von den Transfergeschichten, die möglicherweise passieren. Zum Glück gibt es Jan Sommer, der auch zwei Gesichter bislang gezeigt hat in dieser Saison, aber deswegen natürlich trotzdem ganz klar im Tor stehen wird gegen Union. Immerhin diese Gewissheit gibt es.
Ja, und ich glaube auch, dass die Innenverteidigung, Matze Ginter wird seine Erkältung, denke ich, auskuriert haben und Nico Elvedi wird ohnehin spielen. Gleiches gilt für die Doppel-6, Kramer und Neuhaus. Das sind, glaube ich, so dieser innere Block in der defensiven Zentrale, der wird, glaube ich, bestehen bleiben. Die Frage ist halt, wie sieht's denn auf den Außen aus? Und da würde ich sagen, Joe Skelly spielt auf jeden Fall.
Ja, das hast du dich noch nicht seitlich festgelegt, aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit auch als sehr groß an, dass es die rechte Seite, es ist nicht auf jeden Fall die rechte Seite, weil warum sollte er links spielen und rechts jemand anders? Das wäre verwunderlich, oder? Joe Skelly links als Benzibaini-Ersatz und dann rechts Janschke oder Bayer. Also es ist, also können wir uns sogar eigentlich seitlich recht festlegen, oder? Bei Skelly? Ja, wir müssen uns auch festlegen. Das machen wir gerne. Also Skelly rechts.
Ja, also ich würde es auch grundsätzlich sagen, weil wenn Rami Benzibaini dann eben fit ist, dann wird er auch spielen. Das muss die Trainingswoche jetzt aber zeigen. Also sah jetzt auch so halb gut aus bei ihm, wie er vom Platz gegangen ist. Aber naja, ansonsten ist eben die Frage, und deswegen lege ich mich noch nicht so ganz fest links oder rechts, inwieweit Adi Hütter Luca Netz dann eben auch schon wirklich eingespielt sieht, um in der Mannschaft dabei zu sein. Jordan Bayer kann ja auch und hat ja auch schon rechter Verteidiger gespielt. Toni Janschke ist ja quasi über die Position in die Mannschaft reingekommen. Aber größere Wahrscheinlichkeit würde ich auch sagen, Skelly rechts und dann, wenn er fit ist, auf jeden Fall Rami Benzibaini auf der linken Seite. Und alternativ würde ich dann auch sagen, eher Tendenz, Luca Netz wird dann in Berlin, wenn Rami Benzibaini nicht da ist, sein Startelfdebüt für Borussia Mönchengladbach feiern. Und Adi Hütter ist ja ein Trainer alter Schule. Wenn ich er wäre, würde ich tatsächlich so denken, der Typ, der kommt von Hertha und der spielt jetzt gegen diese Union und Hertha und Union, da knistert's ja immer richtig. Das sind zwei so unterschiedliche Welten da in Berlin, der mondäne Club Hertha und dann eben da in Köpenick der kleine, eiserne, ja, aufmüpfige Club,
wenn nicht Max Eberl das schon. Stadion im Wald, obwohl das Olympiastadion steht ja auch am Wald so ein bisschen.
Ja. Wollte ich gerade sagen, also die beiden Stadien stehen ja quasi beide auf der Wiese mit ein paar Bäumen drumherum. Aber am Ende, ja, würde ich, wenn ich Adi Hütter wäre, mir diese Gedanken machen. Und ich kann mir das schon vorstellen, weil Adi Hütter ja wirklich einer ist, der auch viel mit Psychologie arbeitet, ist auch in seinem Buch Teamgeist danach zu lesen, was er geschrieben hat mit vielen interessanten kleinen Episoden darin. Und mich würde es nicht wundern, wenn er sich genau diese Gedanken macht. Und eben auch dann Luca Netz als absolut schon so weit sieht. Er hat den jetzt ja auch in Leverkusen gebracht, ist auch ein Indiz dafür, dass er eben ihn dann bereit sieht für Borussia Mönchengladbach. Ja, wird interessant, denn dann mit zwei so ganz jungen Leuten hinten zu spielen, ich habe mal ein bisschen bei Twitter und Facebook geguckt in den Kommentaren, die Fans würden es nicht völlig doof finden, so kam es rüber, sondern eher sagen, Mensch, Adi Hütter, lass die Jungs ran.
Ja, ich finde auch, also man predigt jetzt, dass man immer gerne junge Spieler dazu nimmt und wir haben das ja auch tatsächlich schon angeprangert, dass Borussia da nicht so fohlig mehr daherkam in letzter Zeit. Deswegen, wenn es die Möglichkeiten gibt, kann mich an der Zeit erinnern, wo es immer sehr junge Doppelsechsen gab mit Dahoud und Cuisance und Dahoud und Cuisance, Dahoud war schon weg, aber Christensen war dann da zusammen mit Dahoud. Da war die sehr, sehr jung. Cuisance hat mal mit Oxford da gespielt.
Reese Oxford.
Das gab es auch mal jetzt beim FC Augsburg. Ja, deswegen dann das Pendant auf den Außenverteidigerpositionen, fände ich auch nicht schlecht. Lass Stindl.
Aber ganz kurz, also wenn Rami Benzebaini fit und spielbereit ist, darf das allerdings kein Thema sein, weil er gehört immer noch zu den absoluten Topspielern bei Borussia. Hat natürlich in Leverkusen auch unglücklich agiert da mit dem Tor und man hat gemerkt, dass er einfach noch nicht in der Saison drin ist. Aber also wenn Rami Benzebaini fit ist, geht an ihm einfach kein Weg vorbei. Es sei denn, da sind wir wieder bei dem Thema. Trainer Adi Hütter denkt sich, ich mach mal was mit einer Dreierkette. Aber ich weiß es nicht. Also ich glaube, er wird eher auf diese eingespielte Viererkette setzen. Gerade gegen eine Mannschaft wie Union brauchst du halt auch eine gewisse Eingespieltheit. Und ja, schwierig. Also Adi Hütter hat schon keinen leichten Start in Gladbach. Werde ich mich in der Woche auch nochmal mit beschäftigen. Je nachdem, wann ihr das hört, habt das vielleicht auch schon gelesen. Also ja, wenn man jetzt Adi Hütter ist, wird man sich auch denken, naja, also muss ja nicht ständig irgendwas Negatives passieren.
Ja, zum Glück hat der Lars Stindl, auf den trotz eines verschossenen Elfmeters Verlass ist, der in dieser Woche Geburtstag feiert und 33 Jahre alt wird. Das heißt dann in Berlin als der 33-Jährige aufläuft. Denke, da können wir schnell einen Haken hintermachen, dass er gesetzt ist. Drumherum nicht ganz so viele Klarheiten. Ich würde sagen, die zweite Klarheit, weil er auch nicht verletzt ist, ist dann rechts erneut Jonas Hofmann?
Ja, also glaube ich auch. Und links würde ich tatsächlich angesichts A der verletzten Situation, aber auch aufgrund dessen, was wir schon im Kontext des Leverkusen-Spiels besprochen haben, tatsächlich wieder auf Hannes Wolf setzen. Denn Hannes Wolf hat doch in den Spielen immer so diese, ja, du hast es ja schon geschrieben, der beste Giftzwerg der Gladbacher, einfach dieses Dagegenhalten gezeigt und vor allem auch das mannschaftsdienliche Spiel. Auch da, wenn man so in die sozialen Netzwerke geguckt hat, waren die Fans eigentlich sehr angetan von dem, was er da als Mannschaftsspieler auf den Platz gebracht hat. Es waren noch nicht so die Aktionen, wo man sagt, ja, der ist Stürmer, da muss er auch mal ein Tor schießen, da muss er mal eine Torvorlage machen, aber er hat einfach extrem gut in der Mannschaft gespielt und das, glaube ich, kann gerade in Berlin in der Wuhlheide, in diesem engen Stadion, in dem natürlich auch, wenn nicht alle Zuschauer reinpassen, die reinpassen könnten, wird das mit Sicherheit richtig zur Sache gehen. Denke ich mir, Hannes Wolf auf rechts, wie gesagt, Thuram wird nicht spielen. Und dann ist eben die Frage, Lars Stindl, oder wer spielt denn im Zentrum? Weil Alassane Player, das ist jetzt Montagmorgen inzwischen 10.30 Uhr, schwer zu sagen, ob Alassane Player dann auch auf der Verletztenliste steht oder auf dem Spielbogen.
Ja, wir müssen also für den Fall vorsorgen, dass er nicht auf dem Spielbogen steht. Dann wäre es eigentlich so ein bisschen, erstmal wieder 3 Wochen zurück beim Pokalspiel gegen Kaiserslautern, als der Lars Stindl vorne im Sturmzentrum spielte und Latzi Benesch dahinter war. Ja, also so viele andere Optionen sehe ich da jetzt nicht. Also ich sehe da nicht, dass er irgendwie Conor Noss aus der Kiste holt.
Nein, aber Hannes Wolf wird dann zentral hinter den Spitzen spielen.
Dann Jonas Hofmann links und Hermann rechts. Und
so würde ich es dann machen, genau. Ja. Dann würde ich das doppelte Haar über die Flügel und den Stindl als Mittelstürmer ins Zentrum und Hannes Wolf dahinter. Die beiden können theoretisch ja auch die Positionen tauschen. Hannes Wolf hat auch schon mal als Neuner gespielt. Aber Adi Hütter hat ja gesagt, dass er ihn mehr als jemanden hinter den Spitzen sieht. Also da würde ich das schon bevorzugen, zu sagen, ja, Lars Stindl, Hannes Wolf im Zentrum und auf den Bahnen dann eben Jonas Hofmann und Patrick Herrmann, einfach auch wegen dem, was ich eben gesagt habe, weil beide doch gut nach hinten arbeiten. Und gegen den Ball hat Borussia in Leverkusen ein relativ klassisches 4-4-2 gespielt. Beide sind ja auf diesen Positionen auf den Außen im 4-4-2 auch zu Hause. Also von daher wäre das dann meine Option. Und ja, schade für Latzi Benesch, aber nein.
Okay. Klare Kante Kellermann in diesem Fall. aber ist tatsächlich eine interessante Option. Ich meine, das war gegen Bielefeld beim 5-0 auch, dass Wolf und Stindl da zusammen im Zentrum waren. Und wenn das weitergeht so mit dem Personal, können sie dann schon mal üben fürs dann nächste Bundesligaspiel am 12. September gegen Armenia. Aber das ist wirklich allergrößte Zukunftsmusik, weil viele Personalfragen bis dahin beantwortet werden müssen, gesundheitliche sowie vertragliche. Und ja, jetzt sind wir wieder, also ich glaube, wir müssen es gar nicht Nachspielzeit nennen, weil das ist ja, wir haben alles besprochen, was man besprechen musste rund um Borussia. Das war wieder jede Menge. Wir hoffen, euch hat es gefallen und wenn dem so ist, abonniert uns gerne, falls ihr das noch nicht getan habt. Lasst eine Bewertung da auf dem Kanal, wo ihr diesen Podcast hört, ob es jetzt irgendwie der Podcast-Client eures Smartphones ist oder wie auch immer. Macht das gerne, natürlich auch mit 5 Sternen. Im besten Fall, das darf ich aber überlassen. Also, dann würde ich sagen, machen wir einen Strich drunter.
Und am Sonntag dann ein sportverbundenes Vergnügen, nicht nur den Borussen in Berlin. Ein paar Zuschauer werden ja auch hinfahren, 1200. Karten sind tatsächlich verkauft worden. Das heißt also, es wird ein guter Tross Borussia Mönchengladbach in Berlin vertreten sein. Es ist ja auch eine große Fangemeinde in der Hauptstadt. Viele Gladbach-Fanclubs, die werden das natürlich zelebrieren, das Ding da in Berlin. In Köpenick, muss man ja sagen. Also ich glaube, da muss man dann differenzieren. Also in Köpenick werden die Gladbach-Fans sein und werden dann ganz offiziell, in Leverkusen war es ja schon so ein bisschen Auswärtsstimmung, aber dann ganz offiziell richtig Auswärtsstimmung machen. Und wenn ich mich an meinen Tipp erinnere, wird das der Faktor sein, der die Gladbacher dann auch wirklich antreibt. Noch ein Punkt, 1200 Fans, Patrick Herrmann, der große Fanbeauftragte im Team, der sich dadurch wirklich gepusht fühlt. Ich bin gespannt und wünsche, wie gesagt, ein sportverbundenes Vergnügen und mehr Gesundheit den Gladbacher Spielern, als es in Leverkusen der Fall war.
Ja, und wie gesagt, nächste Folge dann am Mittwoch, den 1.9. Bis dahin.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de